Die zentrale Ringvorlesung im laufenden Wintersemester steht unter dem Motto 300 Jahre Albrecht von Haller – Genialität, Internationalität, Exzellenz. In diesem Rahmen war gestern Abend Helmut Schwarz von der Technischen Universität in Berlin zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Er referierte über das Thema »Molekularer Fußballzauber – Sinn und Schönheit zweckfreier Forschung«. Hören Sie nun eine Aufzeichnung der Veranstaltung. Die Einleitung übernimmt Professor Dr. Norbert Elsner.
Wir haben ja jetzt eine Reihe oder die letzte Serie begonnen, wo wir nun in Retrospektive zu Albrecht von Haller uns der Jetztzeit zuwenden. Internationalität, das ist ja eines der Worte, das wir im Untertitel unserer Vorlesungsreihe hervorgehoben haben. Und dieser Aspekt ist auch in den vergangenen Vorträgen sehr oft zum Ausdruck gekommen. Zum einen in den Personen der aus verschiedenen Ländern kommenden Redner, vor allem aber auch durch den Blick auf Haller selbst, auf seine internationale Verflechtung. Und was daneben in diesen Vorträgen auch immer wieder angesprochen wurde, war die große Freiheit, die der damalige Staat im 18. Jahrhundert, verkörpert durch den eigentlichen Gründer dieser Universität, Gerlach von Münchhausen, den Wissenschaftlern ließ, die ohne ideologische Gängelung oder gar durch kommerzielles Nützlichkeitsdenken bedrängt zweckfrei forschen konnten. Die Schlussvorträge, ich sagte es eben schon, unserer Reihe sind nun in Retrospektive auf Haller und die Forschungsbedingungen des 18. Jahrhunderts der Gegenwart gewidmet. Und im Hinblick auf die eben genannten Aspekte Internationalität und Forschungsfreiheit kann man sich als Redner fast niemand anders vorstellen als Herrn Professor Schwarz, Helmut Schwarz aus Berlin, den ich nun herzlich begrüße und in unser aller Namen Dank sage, dass er trotz vieler Verpflichtungen und einer ja, hoffentlich bald vorübergehenden Grippe unserer Einladung gefolgt ist. Internationalität, zweckfreier Forschung. Professor Schwarz ist seit vergangenem Jahr Präsident der Alexander von Humboldt Stiftung, jener Einrichtung, die mit einem relativ bescheidenen Etat in höchst effizienter Weise Kooperationen zwischen ausländischen und deutschen Wissenschaftlern vom Postdoktoranden bis zum Professor fördert. Er selbst ist Molekularchemiker und forscht und lehrt an der Technischen Universität in Berlin, aber nicht nur dort, sondern für kürze und längere Zeit auch im Ausland, beispielsweise in England, Israel, Frankreich, Japan, Australien und vielen anderen Ländern. Daneben hat er in vielerlei Funktionen in Wissenschaftsorganisationen, beispielsweise als Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, gedient. Und wir kennen uns durch unsere Arbeit in der Studienstiftung des deutschen Volkes. Für sein großes wissenschaftliches Werk ist er mit zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet worden, darunter mehreren Ehrendoktorwürden. Und unsere Göttinger Akademie ist natürlich auch stolz darauf, ihn als korrespondierendes Mitglied bei uns zu haben. Molekularer Fußballzauber, wir sind außerordentlich gespannt, was sich dahinter verbirgt. Sinn und Schönheit zweckfreier Forschung. Herr Schwarz, ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und wir alle freuen uns auf Ihren Vortrag.
Verehrter lieber Herr Elsner, sehr herzlichen Dank und Dank auch, dass Sie gekommen sind. Ich habe gestern Nachmittag einen Vortrag vor Schülern gehalten und der war nach 40 Minuten dann doch etwas verfrüht zu Ende, weil die Stimme einfach versagte. Ich hoffe, heute wird das weder mir widerfahren, noch Sie werden dann mehr oder weniger plötzlich gebeten, nach Hause zu gehen, weil einfach nur noch Bilder da sind ohne Ton. Molekularer Fußballzauber, Sinn und Schönheit zweckfreier Forschung. Wer sich an die Fußballweltmeisterschaft vor 3 Jahren erinnert oder die Europameisterschaft vor einem Jahr, der wird sich vielleicht auch daran erinnern, mit welch großer Begeisterung plötzlich Menschen anfingen, sich für ein Thema zu interessieren. Und es könnte der Eindruck entstanden sein, als sei dies das Resultat von Medien gewesen. Keine Vermutung ist vermutlich unzutreffender. Denn in einem Büchlein von Horst Bredekamp, dem Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin, mit dem Titel Florentiner Fußball, die Renaissance der Spiele, beschreibt Horst Bredekamp die Rolle der Medici. Nicht die Rolle der Medici als Kunstmäzene, als Förderer von Kunst und Wissenschaft, sondern als Fußballbesessene. Es gab kaum ein Ereignis zur Zeit der Medici, sei dies eine Papstwahl, sei dies ein Staatsereignis gewesen, eine Hochzeit, wo der Termin dieser Veranstaltung nicht so gewählt worden wäre, dass er mit einem Fußballspiel zusammenfiele. Fußball war die große Leidenschaft der Medici überhaupt. Dieser Lehre, die damals gezahlt worden waren, übersetzt in heutige Zeiten, würden ein Rinaldo vor Neid erblassen lassen. Das war bereits damals der Fall. Fußball ist allerdings auch nicht nur eine Begeisterung der Massen. Auch Personen, denen man vielleicht gar nicht diese Begeisterung zutrauen könnte, sind von diesem recht angenehmen Grippe-Virus befallen worden. Ich will Ihnen drei Beispiele nennen. Claudio Abbado, sicherlich keine Person, die man sich unter Hooligans vorstellen könnte. Von ihm wird berichtet, dass er die ein oder andere Premiere an der Meile della Scala, wo er lange Jahre Direktor war, hat sausen lassen. Sie hat nicht stattgefunden, weil es Wichtigeres zu tun gab, nämlich ein Spiel zu seinem Favoriten, zu Inter Mailand zu gehen. Am Wissenschaftskolleg in Berlin war es während der Regentschaft von Wolf Lepenitz, dem Rektor, selbstverständlich so, dass an keinem Mittwochabend es Veranstaltungen gab. An keinem Mittwochabend gab es im Wissenschaftskolleg eine Veranstaltung. Warum? Weil Wolf Lepenitz mittwochsabends ungestört der Champions League zuschauen wollte. Und Bernhard Minetti, die große Theaterlegende, die Bühnen in Berlin und an anderen Stellen lagen eben, waren sein Welttheater. Aber nichts machte ihn glücklicher, als mit Sepp Herberger und der Fußballmannschaft in einem Bus durch die Lande zu fahren und einfach nur den Kommentar zu hören, der Fußball ist rund. Tja, woher kommt diese ganze Leidenschaft? Und was hat dies mit dem Thema des Vortrages heute Abend bei Ihnen zu tun? Ich will, wie gesagt, etwas erzählen über, nicht über Fußball, über molekularen Fußball, aber in diesem Kontext von Grundlagenforschung. Warum Grundlagenforschung? Gibt es da etwas wie Schönheit in Grundlagenforschung? Selbst wer kein Chemiker ist und sich nur dieses Bild anschaut, kann sich der Wirkung dieses Bildes kaum entziehen. Diese Kugel mit 60 hier in Gold dargestellten kleinen Kugeln, jede dieser Kugeln soll ein Atom, ein Kohlenstoffatom darstellen. Dieses Molekül wird von vielen, nicht von allen, vielleicht nicht von Herrn Röschke, aber von vielen Chemikern angesehen als eine Art Mount Everest molekularer Schönheit. Höchste Symmetrie, absolut perfekt, alle 60 Atome wohlgeordnet. Ja, wie bei einer Mozart-Sonate. Eine Note zu viel, eine Note zu wenig, ein Atom weg oder ein Atom dazu. Die Symmetrie wäre gebrochen, die Schönheit wäre hin und es gäbe wahrscheinlich gar keine Begeisterung. Aber das ist sozusagen der Mount Everest an molekularer Schönheit, zumindest für einige meiner Kollegen. Nun, Chemiker sind wie viele, ebenfalls eitel. Es gibt einen Schönheitswettbewerb, nicht nur, wer ist die Schönste im Land, es gibt auch einen Schönheitswettbewerb, welches Molekül ist das schönste Molekül. Und jedes Jahr haben die Wissenschaftler die Chance, bei renommierten Zeitschriften wie Science oder Nature einfach durch Abstimmen sozusagen festzuhalten, welche der Entdeckung eines Jahres wird aus ihrer Sicht als die interessanteste angesehen oder als das schönste Molekül hergestellt. Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Röschke, auch einmal die Gelegenheit hatten, dass eine Ihrer vielen hundert oder tausend Moleküle, die Sie hergestellt haben, diesen Ehrentitel bekommen haben. Aber dieses Molekül hier, was eben links steht, dieses genau wie ein Fußball aussehende Molekül, das ist eben ein Molekül, das gleich zweimal von den Lesern der angewandten Chemie und auch von den Lesern von Science 1990 und 1991 mit dieser Akkulat beehrt worden sind. Das Molekül des Jahres, sie haben den Schönheitswettbewerb gewonnen. Und natürlich die Kulmination in diesem Bereich, die trat 1996 ein, als den Nobelpreis für Chemie an Bob Curl, Harry Kroto und Rick Smalley verliehen wurde. Und in seiner Nobeladresse geht Sir Harry Kroto in der für ihn etwas nicht ganz typisch englischen Art und Weise auf die Erfolgsgeschichte ein und er formuliert dies eben in einer Art und Weise, wo ich ein bisschen zögere, dies laut vorzulesen, weil nicht alles, was da steht, von jedem gleich unterschrieben wird. Aber doch spürt man ein wenig eben von der Obsession und von der Begeisterung, die eben die drei Wissenschaftler angetrieben hat, dass sie eben davon sprachen, dass diese Fußballmoleküle das kosmische und mikrokosmische Charisma des Fußballs nun letztendlich beweisen werden. Das wird die Ikone der modernen Chemie sein. Nun, wenn Chemiker selber so begeistert sind, dann überrascht es nicht, dass auch ganz andere Regionen und Sparten und Medien ebenfalls in Begeisterungsstürme ausbrechen. Und wer Anfang der 90er Jahre sich die Medien anschaute, als eben diese Fußballmoleküle zum ersten Mal überhaupt das Licht der Öffentlichkeit gesehen haben, der konnte eben in nichtwissenschaftlichen Zeitungen wie Kapital so etwas lesen. Der Spiegel hat sogar eine Spiegelgeschichte über Fußballmoleküle veröffentlicht, wo eben von all diesen Dingen sprach, eine völlig neue Chemie. Dieses Molekül wird die Welt mehr verändern, als die Kernspaltung es tat. Die Zahl der Veröffentlichungen pro Tag hatte dann beim Maximum sogar mehr als 1,8. Von Doping für Moleküle wurde gesprochen und. Ich könnte seitenlang Zitate aufführen, was alles in der Zeit an Begeisterung im Grunde vorhanden war. Womit hing das zusammen? Chemie ist ja nicht per se die Wissenschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass sie von den Medien beispielsweise so freundlich hofiert wird, dass sie beispielsweise diese Aufmerksamkeit bekommt. Aber hier war etwas passiert, was im Grunde die verschiedenartigsten Akteure, die Akteure selber und auch ihre Zuhörer und Zuschauer in den Bann geschlagen hat. Und alles hing zusammen mit einer knapp 2 Seiten langen Veröffentlichung, die eben den Heidelberg tätige Physiker, kein Chemiker, Wolfgang Kretschmer am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg in der September-Ausgabe 1990 in Nature veröffentlicht hat, worin er mit dem lapidaren Titel eine neue Form von Kohlenstoff diese Kristalle zeigt und dann ein wenig berichtet über die Experimente, die er gemacht hat. Das soll dieses Erdbeben ausgelöst haben, eine neue Form von Kohlenstoff, so etwas Triviales, natürlich. Kohlenstoff kennt auch derjenige, der vielleicht kein Chemiker ist, denn Kohlenstoff kennen wir in Form von Graphit, was in den Bleistiften ist, Kohlenstoff in Form von Diamant, Marilyn Monroe, a diamond is a girl's best friend, oder für andere Anlässe. Gemeinsam haben beide, sie bestehen alle aus Kohlenstoff, das sind diese Kreise hier, schwarz und weiß, gemeinsam haben beide, dass sie unendlich ausgedehnt sind in alle drei Richtungen. Unterschiede bestehen darin, wie sie gepackt sind. Das sind so sesselartige Gebilde mit sehr kurzen Wechselwirkungen, kaum spaltbar, deshalb auch die Härte des Diamanten. Bei Graphit alles ganz flach wie eine Scheibe. Die Wechselwirkung zwischen diesen Scheiben ist sehr gering, deshalb auch diese Art von eben Graphit-ähnlichem, Kleid-ähnlichem Verhalten. Aber es sind eigentlich keine Moleküle, weil es unendlich ausgedehnte Festkörper sind. Und eben in dieser Arbeit, in dieser neuen Arbeit eben von Wolfgang Kretschmer, wird eben ein Molekül, Kohlenstoff als ein Molekül, eine wirklich neue Form von diesem uralten Element, wurde zum ersten Mal berichtet. Das war die Sensation gewesen, eine Sensation, die, wie gesagt, die Presse, die Wissenschaftler gleich erfasst hat, wie eine ansteckende Krankheit, die sogar so weit ging, dass das House of Lords in London eine Sondersitzung anberaumte. Halten wir einen Moment inne. Können wir uns vorstellen, dass der Bundesrat eine Sondersitzung zu einem wissenschaftlichen Thema einberuft, wo in gelehrter, ironischer, selbstkritischer, unterhaltender Form und trotzdem ernsthaft über irgendein Thema, wie beispielsweise über Fußballmoleküle gesprochen wird? Wohl kaum. Aber in England ist das passiert. In England ist das passiert, es gibt darüber auch einen Report, den ein Kollege von mir, das müssen Sie nicht lesen, können Sie auch gar nicht lesen, von eben der Sitzung vom 10. Dezember 1991, wo eben der Vertreter der königlichen Regierung den Lordschaften eben Rechenschaft geben muss, was denn die Regierung zu tun gedenke, damit eben auch im United Kingdom von dieser bahnbrechenden Erfindung genügend viel erforscht wird zum Wohle Englands, nicht nur zum Wohle der Königin. Und dieser Unterhaltung zu folgen, ist nicht ganz uninteressant. Die erste Frage, die der Vertreter eben dann der Regierung beantworten muss, Lord Ray ist das, ja, eine Baroness will eben wissen, worüber reden wir überhaupt? Ist dieser Stoff, von dem hier laufend gesprochen wird, ein Tier, Gemüse oder ein Mineral? Das war relativ leicht alles zu beantworten gewesen. Das ging. Lord Callaghan ist schon ein bisschen mehr sophisticated. Er weiß offensichtlich, dass nicht nur Menschen Namen haben, dass auch selbstverständlich Moleküle Namen haben. Man möchte ja wissen, wenn ein Molekül A in Göttingen hergestellt, in Melbourne vielleicht untersucht wird, reden die auch von demselben Stoff. Also sie brauchen alle einen Namen. Also wo kommt denn dieser komische Name Buckminster Fullerene her? Und Lord Ray, kein Chemiker, kein Physiker, ist ein einfacher Ingenieur, der sagt die Wahrheit. Und die ist überraschend. Er sagt, sie ist benannt nach einem Architekten. Einem Architekten, der mit diesem Molekül selber gar nichts zu tun hat, aber der offensichtlich doch eine Beziehung zu ihm haben muss, denn sonst wäre der Name ja nicht gewählt. Und trotzdem ist das überraschend. Und deshalb mache ich jetzt einen kleinen Umweg, um zu meiner Geschichte zurückzukehren, denn ich schulde Ihnen ja ein bisschen über Grundlagenforschung und über Schönheit und über Sinn von Grundlagenforschung. Normalerweise ist die Namensgebung in der Chemie ein tödlich langweiliges und völlig rationales Verfahren. Man kann auch einen Computer verwenden, ein bisschen Topologie betreiben. Man muss die längste Kette herausfinden, die Verzweigungsstellen, und kann man eben Moleküle, die verschieden sind, ganz eindeutig bezeichnen, kann im Grunde auch mit simplen Programmen alle möglichen Ringsysteme, das kann alles ganz systematisch gemacht werden, sodass es gar keinen Zweifel gibt, wenn man irgendeinen Namen hinschreibt, was damit gemeint ist. Also getauft und nicht getauft, die Dinge sind klar sortierbar. Wenn man das für Fullerene macht, ich bin kein Experte für Nomenklatur, ich würde nicht mal das Vordiplom bestehen, vermute ich, wenn ich den Namen einer Verbindung systematisch bezeichnen müsste. Ich glaube aber, selbst die Experten auf dem Gebiet hätten ein Problem. Denn der systematische Name von Fullerene 6C60 mit einem Computerprogramm generiert, der ist das, was da steht. Wehe, wenn Sie da einen Fehler machen, dass da irgendeine Null vielleicht mit einer anderen Zahl verwechselt wird, dann ist es ein ganz anderes Molekül. Mit anderen Worten, das Molekül muss einen anderen Namen bekommen, wenn man von ihm reden will, also einen trivialen Namen. Und die Frage ist, welcher Trivialname und warum gerade der Trivialname, der gewählt worden ist, nämlich der von Buckminster Fuller. Man sieht dem Bild ja schon an, dass diese Person ein wenig exzentrisch ist. Was niemand bestreitet, der mit Buckminster Fuller jemals etwas zu tun gehabt haben sollte oder von ihm etwas gelesen hat. Buckminster Fuller war unter anderem aber eine Person, der Bauwerke gebaut hat, die eigentlich kaum eine Funktion erfüllten. Aber einige dieser Bauwerke, die er errichtet hat, haben doch Geschichte gemacht. Wie beispielsweise eben der Pavillon der Vereinigten Staaten von der Weltausstellung in Montreal. Und jetzt kommen wir zu Chemie und Physik etwas zurück. Wenn man sich nämlich einmal diese Art von Kuppel anschaut, dann stellt man fest beim genauen Hinschauen, dass die Bauelemente hier sich dadurch auszeichnen, dass man eine bestimmte Zahl von 6 Ringen hat, diese Wabe, wie bei einer Bienenwabe, und man hat genau 12 und nur 12 Fünfecke darin. Das ist dieses schwarze, hier angedeutete Fünfeck. Mit anderen Worten, genau das Bauprinzip, das man eben auch bei diesen Fußballmolekülen hat. Bei einem C60-Molekül, wo man 12 Fünfecke und 20 Sechsecke hat. Und wenn eben diese geschlossenen Körper größer werden, was gleich bleibt, ist, die Zahl der Fünfecke ist 12 und genau 12 und die Zahl der Sechsecke muss entsprechend größer sein. Also, wegen dieser Analogie, das Fußballmolekül sieht aus wie einer dieser Dome von Buckminster Fuller, bekam er eben die Ehre, dass er Namensgeber wurde. Man hätte aber auch an Euler denken können. Man hätte an Euler mit gutem Grund denken können. Denn aus der Eulerschen Formel, wie sie hier unten steht, eben für geschlossene Polyeder, aus dem Zusammenhang der Zahlen, der Flächen, der Kanten, der Ecken und einer 2, kann man mit ein bisschen Mathematik, im Grunde so dritte oder vierte Klasse, Elementarschule Mathematik, kann man von da nach da kommen und zeigen, dass für jeden beliebigen Polyeder, wenn er nur aus 5 oder aus 6 Ecken bestehen soll, es diese einfache Beziehung gibt, es müssen genau 12 Fünfecke sein und x sei jetzt die gesamte Anzahl, also 60 oder 70 oder 540 oder was, minus 20 halbe Sechsecke und dann kann man immer einen geschlossenen Körper aufbauen. Euler wäre auch eine gute Wahl gewesen, also von Eulerenen zu sprechen. Aber auch Platon hätte gewählt werden können. Denn die platonischen Körper, die fünf insgesamt, das ist ein platonischer Körper, der eben dem Äther als Symbol entsprechen sollte. Das ist genau dieses Fußballmolekül, wo man nur 12 Fünfecke hat und keine Sechsecke, also den Grundkörper überhaupt von allen diesen Objekten, über die ich gleich reden möchte. Auch das wäre also im Grunde ein interessanter Fall, ein interessanter Namenspate gewesen. Mein Favorit ist Leonardo da Vinci, aus vielen Gründen. Hier ist er der Favorit auch für die Namensgebung, aus einem ganz einfachen Grund. In dem 1492 geschriebenen, von ihm geschriebenen Buch über die himmlischen Proportionen beschreibt Leonardo da Vinci, der zu dieser Zeit besessen war von Mathematik, besessen war von Geometrie, besessen war von der Idee, die erst 400 Jahre später dann die Köpfe von einigen Biologen sozusagen ergriffen hat, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Form und Funktion. Er beschreibt dies praktisch schon 1592 bis 1610, dass er sagte, wenn man diese Art von Körpern herstellen könnte, sie werden ganz besondere Eigenschaften haben, die er nicht angab, aber die schiere Vorstellung als solche war etwas, was seiner Zeit eben um Jahrhunderte voraus war. Und einer seiner Objekte, man findet dieses Objekt heute noch in Venedig in einem Haus hängend, er hat sie auch selber gebaut, ist genau das C60-Molekül. In aller Perfektion, 1598 von ihm gemacht. Ja? 12 Fünfecke, 20 Sechsecke, das Fußballmolekül, da ist es, mit dem Hohlraum und dergleichen mehr. Leonardo ohne Zweifel wäre ein toller Kandidat gewesen für diesen Namen. Es gibt noch ein paar mehr. Sir Michael Faraday hatte die Angewohnheit, das musste im Grunde jeder von der Royal Institution, die Weihnachtsvorlesung zu halten. Heute wird die Weihnachtsvorlesung in London übertragen, von der BBC aufgezeichnet, ist ein großes Ereignis. Und in dieser Weihnachtsvorlesung spricht man genau 48 Minuten und keine Sekunde weniger und keine Sekunde länger, also etwas ritualisiert, über irgendein aktuelles Thema. Und in einer seiner großen Weihnachtsvorlesungen hat Sir Michael Faraday, was ja auch interessant ist, in allen seinen vielen Publikationen gibt es nicht eine einzige Gleichung. Er ist der Wissenschaftler, der eine Karriere gemacht hat, ohne jemals eine einzige Gleichung benutzt zu haben. Und er spricht in einer großartigen Sprache, The Chemical History of a Candle. Und er beschreibt eben Eigenschaften, die entstehen, wenn man sich den Stoff anschaut, wenn eben eine Kerze verbrennt. Es ist Ruß, aber eine andere Art von Ruß. Heute wissen wir, durch Arbeiten von Howard am MIT, dass wenn man sich Kerzenruß anschaut oder Ruß von organischem Material, das einer unvollständigen Verbrennung ausgesetzt ist und ein Massenspektrum aufnimmt, also bestimmt, wie groß sind die Bruchstücke, die da entstanden sind bei der Verbrennung, da gibt es Moleküle, die genau 60 C-Atome enthalten, was auch immer die Struktur sein mag. Also auch da wäre eine Beziehung gewesen. Oder François Diederich von der ETH Zürich hat gezeigt, wenn man solche Ringsysteme mit einem Laser bestrahlt, dann kann man beispielsweise die Peripherie wegblasen und was übrig bleibt, dieser C30-Ring, der verschmilzt mit einem zweiten C30-Ring und gibt praktisch nur eine einzige Linie, ein Molekül C60. Ein faszinierender Vorgang, wie im Grunde aus einem solchen Ring so eine dreidimensionale Struktur sich aufbaut. Und das hier ist natürlich, wenn man so will, eine Art Ikone geworden, das Bild der Bilder, nämlich jene Arbeit von 1985 aus Nature, in der Croteau, Curl und Smalley ihre Experimente beschreiben, wie wenn sie beispielsweise Graphit einfach verdampfen und durch Variation des Heliumdruckes dann zeigen können, wie aus einer ganz breiten Kohlenstoff-Clusterverteilung plötzlich ein Spektrum entsteht, wo man nur noch zwei Linien hat, nämlich einmal eine Linie, die genau eine Verbindung mit 60 und einmal eben mit 70 Atomen entspricht. Ja, Wenn man sich heute vorstellt, dass aufgrund dieser Publikation mit diesen drei Spektren und dann ausschließlicher Spekulation, und die Spekulation gründet sich nur darauf, dass diese Herren nächtelang Bierdeckel zurechtgeschnitten haben. Man wird daran erinnert an das, was Watson und Crick getan haben in Cambridge 1952, wo sie aus Drähten und dergleichen mehr ihre DNA aufgebaut haben, wie sie im Grunde in der Lage waren, einen Strukturvorschlag basierend nur auf der Beobachtung, dass nichts da ist, außer C60 und eben C70 hier, sonst ist praktisch nichts da, und aus Bierdeckelmodellen zu sagen, das hier entspricht einer neuen Form von Kohlenstoff, diesem Fullerenmolekül, dafür haben sie den Nobelpreis bekommen. Das ist doch im Grunde schon sehr ungewöhnlich, ja. Sehr ungewöhnlich. Reduktionismus in größter Konsequenz, eine Strukturvorhersage mit Eleganz und Kühnheit und ob zu Recht oder zu Unrecht, das steht mir gar nicht zu, das zu beurteilen, mit dem Nobelpreis dafür ausgezeichnet. Aber die wahren Entdecker von Kohlenstoffcluster waren nicht Grotho, was oft vergessen wird. Die wahren Begründer dieser Chemie und Physik, das geht zurück auf eine Arbeit, die weitgehend unbekannt ist, die auch nicht in den Nobelarbeiten und in der Nobel-Laudatio überhaupt zitiert worden ist, von 1943 in der Zeitschrift für Physik von Mattauch, Ewald, Hahn und Strassmann, damals in Berlin, im Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin-Dahlem. Die waren die allerersten, die zeigten, wenn man an Graphit hohe Spannungen anlegt im Vakuum und dann eben ein Spektrum aufnimmt, dann bekommt man Kohlenstoffcluster. Nur war damals der Massenbereich nicht groß genug, dass sie bis C60, C70 und so gehen konnten. Aber das Prinzip ist eigentlich alles in dieser Arbeit enthalten. Eine Arbeit, die überhaupt nicht den Kredit bekommen hat, den sie selbstverständlich verdienen würde. Wenn man nur bei Kohlenstoffcluster ist, dann ist die nächste Frage die, sind Fullerene etwas, was nur im Laboratorium entsteht, unter so exotisch-esoterischen Bedingungen? Und könnte es auch vielleicht sein, dass bei der Genese von kohlenstoffreichen Sternen diese ungewöhnliche Modifikation von Kohlenstoff, die eine metastabile ist, denn das thermodynamisch stabilste ist natürlich Graphit, könnten also in anderen Worten auch in kohlenstoffreichen Sternen Fullerene enthalten sein? Das weiß bis heute keiner. Aber die Spekulation ist seit ungefähr 15 Jahren, regelmäßig tritt sie auf in der Literatur. Und es gibt vielleicht einen Hinweis, doch keinen Beweis, aber einen starken Hinweis. Denn es gibt einen Meteoriten, der weitgehend nur aus Kohlenstoff besteht, den man in Kanada gefunden hat. Und dieser Meteorit aus Kohlenstoff bestehen, enthält eben auch C60-Kohlenstoffe, die ihrerseits Helium enthalten. Helium ist ein Element, wie viele Elemente, die in mehreren Isotopen auftreten. Hier ist es Helium-3 und Helium-4. Helium-3, Helium-4, dieses Verhältnis ist praktisch in jedem Sonnensystem verschieden. Es ist eine Art Fingerabdruck. So wie jeder Fingerabdruck einen Menschen charakterisiert als Individuum, ist das Verhältnis von Helium-3, Helium-4 charakteristisch für ein bestimmtes Sonnensystem, nämlich für die Art und Weise, wie die Elemente im Zuge der Elemententstehung entstanden sind. Und in diesem Krater, in dem Sudbury-Krater, in diesem Meteoriten, was man da gefunden hat, findet man ein Helium-3-Helium-4-Verhältnis, das völlig verschieden ist, und zwar um eine Größenordnung verschieden ist von dem, was in unserem Sonnensystem das natürliche Helium-3-Helium-4-Verhältnis ist, das die meisten Geochemiker, Astrochemiker, Astrophysiker der Meinung sind, das ist ein klarer Beweis dafür, dass eben dann im Grunde als Botschafter von einem anderen Sonnensystem die Fullerene es waren, die sie Informationen zur Erde gebracht haben. In anderen Worten, das erste unbemannte Raumschiff, wenn Sie so wollen, ist hier in Form eines Fullerens und die Person, die transportiert wird, ist eben nur ein Helium-3, Helium-4. Ja, ob das stimmt, weiß ich nicht ganz genau, ob das das letzte Wort ist, weiß ich auch nicht. Aber das wäre im Grunde die Geschichte, die ich bisher zu erzählen hatte. Und ich will noch einmal für 2 Minuten jetzt kehren, zurückkehren ins House of Lords, in diese legendäre Dezember-Sitzung. Also jetzt wissen wir was über den Namen und dergleichen mehr. Und die Sitzung wird doch ein bisschen tröge und irgendwann will jemand nun doch wissen, Leute, Was kann man mit diesem Molekül denn tun? Schließt sie unendlich die Forschung mit vom Steuerzahler bezahlt und England ist nicht das Vorbild im Grunde, um Grundlagenforschung zu finanzieren. Also, was macht dieses Molekül? Hat die Regierung darüber nachgedacht, ob wir das überhaupt ausnutzen können? Und Lord Rey ist, wie gesagt, ein außerordentlich erfahrener Mann, der natürlich sofort auch spürt, was da an Problemen kommen könnte. Und er fängt an zu erzählen, was auch jeder Journalist sagen würde, was auch vielleicht jeder Wissenschaftler so täte, von den Möglichkeiten zu sprechen. Es könnte ja vielleicht als Batterie gebraucht werden, vielleicht als Schmiermittel, als Halbleiter. Aber da er klug ist und erfahren ist, sagt er, all that is speculation. It may turn out to have no uses at all. Jetzt denken Sie an den Bundesrat bei uns und Finanzprobleme und dergleichen mehr. Und das veranlasst dann den Vorsitzenden Earl Russell zu dem, ja, sprichwörtlich gewordenen Zitat, Can one say, my lord, it does nothing in particular and does it very well? That may well be the case. Ende der Sitzung. Jetzt ist die Frage, ob das auch Ende des Vortrages hier bei Ihnen in Göttingen ist. Denn offensichtlich, da ist etwas, was interessant ist, was kulturhistorisch in die verschiedensten Aspekte hineingehen kann, von Architektur bis eben hin zu Spekulationen, bis zur Mathematik hin. Aber ist das Ganze denn gut für irgendetwas? Oder gibt es da vielleicht Probleme, die man verstehen möchte? Und gibt es da vielleicht Herausforderungen, die es angebracht erscheinen ließen, einmal darüber etwas nachzudenken, immer wieder im Hinterkopf die Idee transportierend, wozu betreibt man Grundlagenforschung? Und darüber will ich jetzt ein bisschen reden noch, vielleicht 15, 20 Minuten, wenn meine Stimme es aushält. Denn mit den allerersten Experimenten, die über Fullerene berichtet wurden, und das war im Nu dann eben eine Fülle von Experimenten, wurde eines klar, weil diese Fullerene zu den ganz wenigen Molekülen gehören, die Hohlräume enthalten. Und die Natur hat ein Prinzip, vermeide Hohlräume. Aber hier ist im Grunde ein wohldefinierter Hohlraum. War von Anfang an die Frage die, wäre es auch möglich, in diese Moleküle etwas hineinzustopfen, Atome, Moleküle, um dann zu sehen, wie sich Eigenschaften verändern werden. Das war von Anfang an im Grunde eine der zentralsten Fragen überhaupt. Und ich will die nächsten paar Minuten jetzt nur darüber reden, kann man eine Chemie und Physik betreiben, wo man im Grunde diese Endohedralen, wo etwas hineingepackt wird, oder ist es eben doch so, dass aus welchen Gründen auch immer die Chemie und Physik, die recht traditionelle Chemie und Physik an Oberflächen sein muss? Nun, in den allerersten Experimenten mit Fullerenen wurde schon beobachtet, wenn man Graphit beispielsweise mit irgendwelchem Dreck dotiert, dass im Zuge des Wachstumsprozesses zufällig auf der Innenseite von dem Hohlkörper, der sich anfängt aufzubauen, sich befindende Atome oder auch Moleküle irgendwann eingeschlossen werden und auf die Art und Weise gar nicht mehr aus dem Käfig herauskommen können. Und ein Beispiel ist eben, dass es schon sehr früh gelang, zum Beispiel Lanthan einzusperren in ein Fulleren mit 82 Atomen. Und man stellte ferner fest, dass in so einem System, obwohl es neutral ist, die Ladungsverteilung ungewöhnlich ist. 3 Elektronen werden praktisch von dem Metall weggegeben, es macht so eine Art inneres Redoxpaar, ganz spontan. Ferner, das Metall, das natürlich normalerweise weder gegen Wasser oder Ammoniak oder irgendetwas oder Säuren stabil wäre, resistent wäre, es bekommt plötzlich eine enorme Stabilität vermittelt. Mit anderen Worten, die Eigenschaften, auch Eigenschaften physikalischer Art, wie Ionisierungsenergien, Elektronenaffinitäten, alles wird dramatisch verändert. Nun ist aber dieses Experiment, was hier beschrieben wird, kein Experiment, auf das ein Chemiker stolz sein möchte und könnte. Chemiker sind doch Personen, die etwas wie Ingenieure machen möchten. Sie möchten eigentlich etwas kontrolliert durchführen, vorhersagbar durchführen, Bedingungen angeben können, wie man unter welchen Bedingungen irgendeinen Stoff herstellen kann. Mit anderen Worten, wäre es auch möglich, nicht nur dem Zufall folgend, durch eine gerichtete, eine gezielte Reaktion solche endohedralen Verbindungen aufzubauen. Chemiker, auch die Göttinger Kollegen, sind natürlich Weltmeister im Manipulieren der Stoffe. Das ist ja genau Chemie. Chemie ist ja nichts anderes als die Kunst, das Unmögliche möglich zu machen. Nenne mir einen Stoff und ich stelle ihn dir her. Das ist ein bisschen das Motto. Methoden werden entwickelt, um die ungewöhnlichsten Spezies aufbauen zu können, für welche Zwecke auch immer. Aber was auch immer Chemiker in den letzten 20 Jahren versucht haben an Methoden, praktisch jeder Versuch, aus einem intakten Fußballmolekül durch eine chemische Reaktion etwas zu machen, dass die Stoffe, die man innen drin haben möchte, nach innen zu bringen, sind gescheitert. Allein im Jahr 2003 sind 10.000 Verbindungen veröffentlicht worden von Fullerenen und keine einzige war eine endohedrale, alles waren exohedrale Verbindungen. Und hier ist ein Beispiel, wunderbarste Architektur, aber alles spielt sich an der Außenwelt ab. Es ist eben eine Chemie und Physik, die eben nur an diesen gekrümmten Oberflächen sich abspielt. Kein Weg, keine Chance im Grunde, in ein Fulleren etwas hineinzubekommen. Ja, Beckett hat recht. Der Feind des Menschen ist die Oberfläche. Der Feind des Menschen ist die Oberfläche. Und es überrascht ja auch nicht, dass man Probleme hat, in ein Fulleren etwas hineinzustecken. Denn es gibt ja keine Türen und Fenster. Das Molekül ist praktisch komplett geschlossen. Und wie wollen Sie im Grunde so etwas durchdringen? Es wird eigentlich nur Abstoßungskräfte geben. Und das war die Stunde, wo wir in Berlin an ein paar Wochenenden nachgedacht haben, ob es nicht vielleicht doch einen Weg gäbe, in einem Art Molekularstrahlexperiment, wie sie hier in Göttingen natürlich im Strömungsforschungsinstitut und in anderen Einrichtungen ja auch seit Jahrzehnten durchgeführt worden sind, mit größter Eleganz, um die verschiedensten Fragen erproben und beantworten zu können, dass wir uns die Frage gestellt haben, könnte man auch ein Experiment durchführen folgender Art, dass man einen C60-Molekularstrahl macht und schießt den durch eine Atmosphäre hindurch in der Hoffnung, dass auf die Art und Weise vielleicht diese Atmosphäre eingefangen wird und in dem Stoßexperiment eine Art Penetration stattfindet. Und so ein Experiment könnte man am besten machen, weil Neutralmoleküle nicht so gut zu handhaben sind. Das sind so die ungezogenen Kinder. Im Gegensatz zu solchen Teilchen, die geladen sind. Also mit anderen Worten, wir entfernen ein Elektron, machen ein Ion, dann kann man diese Teilchen viel, viel besser manipulieren, kann sie in Massenspektrometern um die Ecke leiten, kann sie beschleunigen, abbremsen, kann sie Stößen aussetzen und kann somit versuchen, in einem Stoßexperiment so etwas zu realisieren. Ich selber war höchst kritisch, als meine Mitarbeiter anfingen, davon zu schwärmen, weil jeder auf dem Fullerengebiet etwas machte, etwas mitzumachen, denn es war ja zu der Zeit bereits bekannt, dass in allen diesen Kollisionsexperimenten, von denen es Hunderte, Tausende gibt, ein ganz einfaches Prinzip gilt. Wenn man unter nicht thermischen Bedingungen in einem Hochenergiestoß zwei Teilchen aufeinander stoßen lässt, wird die kinetische Energie zu einem erheblichen Anteil in Anregungsenergie überführt. Der Begegnungskomplex ist relativ kurzlebig, 10 und minus 14 Sekunden, vielleicht sogar noch etwas kürzer, mit der Folge, dass hoch angeregte Intermediate erzeugt werden, die praktisch anschließend spontan auseinanderfallen. Das ist genau das, was hier steht, dieses Prinzip ist das, was jeden Tag ausgenutzt wird, um zum Beispiel die Sequenz von Biomolekülen zu bestimmen. Sie haben ein großes Protein, möchten wissen, welche Aminosäure ist an welcher. Dann macht man so ein Stoßexperiment und kriegt aus den Zerfallsmustern sofort die Sequenz heraus, wer ist an welcher Stelle angeordnet. Sie können doch gleich mit einem Analogbild sich klar machen, warum so ein Experiment eigentlich sinnlos ist. Stellen Sie sich vor, Michael Schumacher in seiner guten Zeit fährt mit seinem Ferrari mit 300 km pro Stunde, was langsam ist im Vergleich zu der Geschwindigkeit dieser Molekularstrahlen. Das sind vielleicht 100.000 km pro Stunde, mit denen sie sich bewegen. Also, sie fahren mit einem Ferrari gegen eine Wand. Und was sie im Grunde erwarten, ist Folgendes, dass ihr Ferrari reflektiert wird und in dem Reflexionsprozess nur einen Passagier mitnimmt und dann weiterfährt. das ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass so etwas passiert. Beliebig unwahrscheinlich, ich bin völlig überzeugt. Hätten wir damals bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder wo immer einen Antrag gestellt, wir möchten ein Kollisionsexperiment durchführen, wir haben ja diese wunderbare Maschine in Berlin und noch ein paar andere Maschinen, wo auch Herr Wagner nicht ganz unbeteiligt war, dass wir solche Maschinen, glaube ich, in Berlin haben. Ich bin absolut sicher, dieser Antrag wäre nicht einmal zu den Gutachtern wie Herrn Trohe geschickt worden. Die Geschäftsführung hätte gesagt, so ein Unsinn. Jeder weiß genau, das kann nie klappen, also keinen Gutachter behelligen, einfach Herrn Schwarz einen freundlichen Brief schreiben. Vielen Dank für den interessanten Vorschlag, aber die derzeitigen Fördermittel lassen im Grunde die Förderung Ihres ansonsten interessanten Antrages nicht zu. Das wäre so eine typische Antwort gewesen, mit der dann junge Menschen, junge Wissenschaftler leben müssen. Aus guten Gründen, denn wenn man so ein Experiment macht, wir haben das natürlich gemacht, das heißt, meine Mitarbeiter hinter meinem Rücken haben das gemacht, ich wollte ja nicht mehr, weil ich überzeugt war, das geht eh nicht. Wenn man so ein Experiment macht, macht eben C60-Ionen und stößt sie, zum Beispiel mit Deuterium, und nimmt ein Massenspektrum auf, dann sieht man, dass C60 verschwindet ganz, es bleibt ein C58 übrig, weil eben eine C2-Einheit und dann eine C4-Einheit einfach abgespalten wird, mit anderen Worten, genau das passiert, was man erwartet hat. Unter Hochenergiebedingungen, wenn die zusammenstoßen, das wird aufgeheizt und das Ganze explodiert. Auf einer kurzen Zeitskala. Völlig trivial, absolut uninteressant. Aber an einem Sonntag im April hat Thomas Weiske mit Helium gearbeitet. Und wenn er das Experiment macht mit Helium, zum Beispiel mit Helium-4, da findet man auch diese Abspaltung C2, C4, C6, aber es gibt plötzlich eine neue Linie, die vorher nicht da war. Vorher gab es nur diese Abspaltung. Und hier sehen wir plötzlich eine neue Linie, einen Massenzuwachs von 4 Masseneinheiten oder wenn wir Helium-3 nehmen, von 3 Masseneinheiten. Hier ist ganz offensichtlich Folgendes passiert, dass in dem Kollisionsexperiment der Stoßpartner bei dem schnell fliegenden Projektil bleibt, das Projektil halt einen Kotflügel verliert, ein C2. Das war etwas, was uns natürlich sofort fasziniert hat. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen, wochenlang. Denn da ist etwas, was man noch nie beobachtet hat vorher. Wir konnten es nicht erklären, was es war. Die nächste Frage war natürlich die, könnten wir Bedingungen finden, dass man so ein Kollisionsexperiment macht, ohne dass die Kotflügel abgedampft werden und vor allen Dingen auch den Beweis führen, dass das Helium wirklich drin ist. Tja, das erste kann man relativ leicht beantworten mit einem Simulationsexperiment. Denn was passiert oder passierte, wenn Steffi Graf oder Boris Becker in Wimbledon ihren großen Auftritt hat, mit anderen Worten, ein Tennisball trifft eine Oberfläche und er wird reflektiert? Das ist hier einmal dargestellt in einer schematischen Weise. Der Ball, also der Tennisball oder das Fußballmolekül nähert sich der Oberfläche. Da das Ganze eine hohe Geschwindigkeit hat, dringt er ein bisschen ein, wird selber deformiert. Aber nach einer gewissen Zeit kräuselt er sich wiederum, entfernt sich langsam von der Oberfläche und auf einer Zeitskala von ungefähr 1,5 Pikosekunden, bei dieser Modulation hier, ist im Grunde der Tennisball und der C60 wiederum vollkommen rekonstruiert. Mit anderen Worten, obwohl hier riesige Energiemengen übertragen werden in diesem Stoßexperiment, gibt es offensichtlich Bedingungen, dass so ein Fußballmolekül zusammenbleibt, weil es eine Energiesenke darstellt. Eine Art molekularer Energiesenke stellt es dar, wie kein anderer Stoff, den man bisher kennt. Und das war die entscheidende Erkenntnis. Man muss einfach ein Energiefenster suchen, das so gestaltet ist, dass man nicht zu wenig und nicht zu viel Energie hat. Denn hat man zu wenig Energie, kann man nicht penetrieren, hat man zu viel, dann fliegt alles auseinander und plötzlich sind Bedingungen gefunden worden, dass man wirklich C60 gestreut und C60 mit einem Helium hat für einfache, zweifache, dreifache bis zu sechsfach geladenen. Wir können sogar konsekutiv 2 Edelgase hineinschieben. Wir können große und kleine Edelgase hineinbringen. Und die Frage, die Sie sich selber stellen können, die ich nicht beantworten werde, was machen die miteinander, wenn da 1 oder 2 oder 3 drin sind? Kommunizieren die? Wie groß ist der Binnendruck? ist das ein molekularer Zeppelin, ist das ein Unterseeboot, was wir da gemacht haben? Das würde man auch vielleicht ganz gerne wissen. Aber die Hauptfrage habe ich noch gar nicht beantwortet. Ich habe so getan, als wüsste ich alles und habe sie ein bisschen gemogelt. Denn ich habe bisher noch keinen Beweis geliefert, ist das Helium in diesem Stoßexperiment wirklich eingedrungen und sitzt innen drin? Oder sitzt es doch vielleicht draußen? Es ist ja letztlich ein geladenes C60, was wir hier angeboten haben. Es gibt viele indirekte Beweise und Hinweise. Denn wenn man dieses C60 Helium anregt, dann stellt man fest, das Helium geht nicht verloren, obwohl Edelgase ja kaum gebunden sind. Es wird C2 abgespalten. Und das passiert nicht, wenn man in einem Prozess ganz langsam etwas anklebt von außen. Wenn man dann eine Anregung durchführt, wird das M, das man angeklebt hat, abgespalten. Mit anderen Worten, es ist ein grundsätzlicher Unterschied in der Struktur der Spezies, ob sie in einem Hochenergieexperiment oder anders hergestellt worden sind. Aber meine Kollegen, verehrte Kollegen, auch in Göttingen, in Frankfurt, in München, wenn die mich damals davon reden hörten oder eine Arbeit, die wir immerhin publiziert hatten, gelesen hatten, die nahmen mich zur Seite. Es gibt ja auch freundliche Kollegen und die sind einem gut meinen und väterliche Kollegen, die dann sagten, lieber Herr Schwarz, ruinieren Sie sich doch nicht selber. Das ist so aberwitzig. Das ist so beliebig unwahrscheinlich, was Sie da erzählen. Es gibt doch tausende Experimente. Kein einziges Kollisionsexperiment heute unter solchen Bedingungen hat was geliefert, wo im Grunde ein langlebiges Produkt erzeugt werden kann. Unter den Bedingungen schießt sie alles kaputt. Und Sie behaupten hier, Sie hätten was in der Hand, dass Helium in C60 eingedrungen wäre. Nicht nur eins, sondern sogar zwei. Das glaubt Ihnen kein Mensch. Halten Sie Vorträge über Ihre Katalysearbeiten oder halten Sie Vorträge darüber und darüber, aber ziehen Sie einen Strich drunter, das war ein großer Flop. Das ging so ein halbes Jahr. Mit allen Depressionen, die damit zusammenhängen. Es sei denn, das wurde auch freundlicherweise nachgeschoben, Sie könnten beweisen, dass Sie auch neutrales Helium-C60 machen könnten. Denn in einem neutralen Helium-C60 ist die Wechselwirkung von Helium mit C60 so gering, dass bei Raumtemperatur einfach der entropische Teil, das aus einem Teilchen zwei Teilchen entstehen, alles an Energie überwinden würde und sie würden spontan praktisch auseinanderfallen. Gar nicht davon zu reden, wenn das Ganze angeregt würde. Mit anderen Worten, die Aufgabe damals war die, ein Experiment zu ersinnen, dass sie neutrales Helium-C60 machen könnten. Mittlerweile kann man das anders machen, indem sie beispielsweise Helium unter einem Druck von 20.000 Atmosphären auf C60 drücken und dann quetschen Sie das rein. Und dann nehmen Sie ein NMR-Spektrum auf und dann wissen Sie, es ist drin. Aber damals war das eine andere Zeit. Und die Idee, die wir hatten, war die, etwas zu tun, was wir in einem anderen Zusammenhang pioniert hatten, ein Multikollisionsexperiment. Zuerst also mit dem geladenen C60 das Kollisionsexperiment machen, es massenselektieren, es dann zeitlich verzögert und räumlich getrennt neutralisieren und dann in einer späteren Phase reionisieren. Jetzt kommt der Beweis. Wenn das Helium im Käfig darin ist, dann wird es in dem Prozess im Grunde auch darin bleiben, denn es müsste ja eine Barriere überwinden, um aus dem C60 wieder rauszukommen. Und dann würde bei der Reionisierung wiederum ein Signal, obwohl wir gar kein Spektrum aufnehmen, entstehen, wo der Masse nach Helium und C60 da sind. Wenn aber im ersten Schritt das Helium und das C60 nur an der Außenfläche ein bisschen elektrostatische Wechselwirkung machen, dann wird auf der Phase hier das Ganze auseinandergehen und in der zeitlichen Verzögerung werden wir Signale bekommen für Helium und für C60 separiert. Und jetzt kommt das Experiment der Experimente. Aus meiner Sicht, in meiner Karriere, von Thomas Weiske im April 1992. Das sind alles Experimente am Wochenende, weil die so aufwendig sind, dass man den Alltagsbetrieb damit nicht belasten wollte. In dieser großen Maschine, wo man praktisch ein komplettes Laboratorium in einem Experiment hat, wo man nämlich etwas herstellt, es reinigt und dann das Multikollisionsexperiment macht. Und das ist das entscheidende Signal hier. Wenn das Helium-C60 im Grunde nicht Helium innen drin hätte, dann würde bei der Neutralisation dieses Signal verschwinden und es würde nur noch dieses Signal nachher übrig bleiben. Aber nach Neutralisation und Reionisation bleibt das Signal da, zwar durch Stöße verbreitert. Und das ist der eindeutige Beweis, dass wir in dem ersten Schritt im Grunde Helium in C60 hineingeschossen haben. Ich will gar nicht auf die Technik eingehen, die hier verwendet worden ist. Das ist ein insgesamt 5 sequentielle Stöße. Das ist wie bei einer chemischen Reaktion, wo die Ausbeute 1% beträgt. Weil 99% im Grunde nur Streuungen sind in alle möglichen Richtungen, einfach diese Scattering-Experimente. Und trotzdem gelang es Thomas Weiske mit 6,3 Ionen oder Molekülen pro Peak das Ganze zu machen. Innerhalb von 48 Stunden war das Spektrum letztlich fertig. Das war ein bisschen auch ein Weltrekord. Mit anderen Worten, das Helium ist drin. Wie kommt es denn rein? Das können wir modellieren. Das kann natürlich auf ein Atom stoßen, das wird nicht gehen, das hat schon Rutherford uns gelehrt. Es kann auf eine Bindung stoßen, kostet Energie, also kann es in eine Fläche gehen. Aber wenn im Grunde mit einer Geschwindigkeit von 130.000 km pro Stunde ein Helium auf eine Fünfeckfläche stößt, es passt nicht hinein, es wird praktisch reflektiert. Während bei einer Sechseckfläche im Grunde eine Penetration möglich ist. Man kann die Energie sogar abschätzen, indem Sie einfach sich fragen, wie groß müssen Sie einen Sechsring aufblähen, um letztlich ein Helium hineinzubekommen. Das kostet mit den besten Methoden ungefähr 9,5 Elektronenvolt. Das kann man experimentell überprüfen. Zusammen mit Eleanor Campbell, damals am Max-Born-Institut, haben wir im Grunde die Schwellenenergien bestimmt. Und für ein heißes, also ein ungefähr 10.000 Kelvin heißes C60, beträgt es nur 6 Volt, einfach weil es schwingungsmäßig so angeregt ist. Aber wenn der Molekularstrahl ganz kalt gemacht wird, liegt es bei 9,1 Elektronenvolt, praktisch das, was die Rechnung liefert. Und das ist auch ein weiterer klarer Beweis, es ist darin. Wie schnell geht denn das? Jetzt mache ich einen kleinen Umweg zu Goethe. Nicht zu Goethe, sondern eigentlich zu Lessing, aber zu Faust. Goethe hat in seinem Faust das Thema Geschwindigkeit völlig vermieden. Er hat über fast alles gesprochen. Vermutlich deshalb nicht, weil Schnelligkeit etwas war, was ihm zutiefst zuwider ist. Deshalb auch diesen Begriff des Veloziferischen. Velocitas und Lucifer. Also, für Goethe ist dieses hastige, schnelle, eile unvorstellbar. Aber Lessing, in dem Stück von Lessing, nämlich Faust, gibt es eine Szene, wo Faust in die Hölle geht, die Höllengeister konsultiert, weil er wissen will, was ist Schnelligkeit. Und es gibt 7 Geister, mit denen er spricht. Der eine sagt ihm, ja, als er gefragt wird, wie schnell bist du denn, mein Geselle? Der sagt, ja, ich bin so schnell wie die Pfeile der Pest. Das hat den Faust gar nicht weiter beeindruckt. Ein anderer sagt, ich bin so schnell wie die Flügel der Winde. Ein dritter wie die Gedanken, Strahlen des Lichtes. All das blieb ohne Wirkung. Es war der letzte, wo Faust schon mürrisch war und eben fragt, nun, wie ist es mit dir, wie schnell bist du? Und dieser 7. Geist sagt ganz kühl und ruhig, nicht mehr und nicht weniger als der Übergang vom Guten zum Bösen. Das hat Faust erschlagen. Ja, der ist schnell. Schneller ist nichts als der. Weg von hier. Weg von hier. Der Übergang vom Guten zum Bösen. Das hat ihn so schockiert, dass er auch die Diskussion gar nicht mehr weiterführen wollte. Aber wie schnell ist denn nun schnell? Das wissen wir immer noch nicht, ja. Wie schnell passiert denn das? Wie schnell passiert denn diese Penetration? Das wissen wir. Jetzt kommen wir auch zum Ende. Das kann man modellieren. Mit einem bestimmten Randbedingungen so weiß man, wenn diese Penetration erfolgt, dass in dieser Zeitskala von Femtosekunden, 10 hoch minus 15 Sekunden, die Penetration erfolgt, das System verliert ein bisschen an kinetische Energie, weil es ein bisschen schon abgibt von seiner Energie, es fängt langsam an zu schwingen und sobald das Helium darin ist, tritt es langsamer in Wechselwirkung, es wird immer langsamer und langsamer in seiner Geschwindigkeit, torkelt ein bisschen zum Mittelpunkt hin, gibt immer mehr kinetische Energie ab. Nach ungefähr 134 Femtosekunden hat man einen Zustand erreicht, wo weiter nur noch minimale Fluktuationen sind. Nach 134 Sekunden lebenslang Carso für das unschuldigste aller Elemente, für Helium. Es wird nie eine Chance haben, aus diesem Käfig herauszukommen. Denn dazu müsste im Grunde das passieren, was der zweite Hauptsatz der Thermodynamik natürlich verbietet, dass der Käfig bereit wäre, seine Schwingungsenergie zurückzugeben, das Teilchen zu beschleunigen, dass es dann im Grunde Umkehrung der Zeitskala wieder herausgehen könnte. Es kommt auch nie zur Ruhe. Das verbietet die Unbestimmtheitsrelation. Denn eben der Punkt, genau im Mittelpunkt, ist nicht einmal ein stationärer Punkt, mit anderen Worten. Hier haben wir einen Fall vorliegen, wo auf einer kurzen Zeitskala immens viel vergeudet wird an Energie, letztlich um ein unschuldiges Element, das unschuld von allen, lebenslang Carso, es hat nichts getan, also im Grunde ein wunderbares Experiment ermöglicht zu haben, die Strafe eines Elementes. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Warum habe ich Ihnen das überhaupt erzählt? Warum habe ich diese Art von Thema gewählt, als Herr Elsner mich bat, bei Ihnen einen Vortrag zu halten? Ich habe es nicht zuletzt getan, aus der Idee heraus, dass zu wenig über Grundlagenforschung heute gesprochen wird. Es wird über alle die nützlichen Dinge gesprochen, die man zu Recht auch betreibt. Aber mein Held, das sind andere Wissenschaftler. Einer meiner Helden ist McDiarmid, der viel zu früh verstorben ist, aber als er den Nobelpreis erhielt für Chemie, hat er in seiner Nobelpreisrede im Grunde nur über die Kultur der Wissenschaften gesprochen. Und er sprach eben von dem Vergleich einer Mozart-Sonate, eines Gedichtes, mit dem was ein Wissenschaftler tut. Von eben dem Entscheidenden ist im Grunde diese Art von Anregung zu bekommen. Keiner würde auf die Idee kommen zu fragen, wozu nutzt ein schönes Gedicht, eine Sonate, die geschrieben worden ist. Sie sind Selbstzweck, sie sind sich selbst genug und das ist für uns auch genug. In der Wissenschaft geben wir heute viel zu leicht uns diesem Druck hin, uns rechtfertigen zu müssen. Ganz einfach sagen, intellektuelle Neugier. Ich gehe nur ein Stück weiter. Natürlich gibt es praktischen Nutzen, davon spricht er ja auch. Er sagt ja, wenn was dabei herauskommt, warum auch nicht? Das ist aber nicht das Entscheidende. Natürlich kommt auch bei C60 was heraus. Es gibt seit vielen Jahren Überlegungen, wie weit es möglich wäre, durch gezielt dotierte, und mittlerweile sind die Methoden wirklich verfeinert worden, dass man alle möglichen, mittlerweile auch Moleküle hineinbekommen kann, so etwas zu machen wie Transistoren, die nicht exakte Supraleiter sind, oder Bauelemente für Quantencomputer aufzubauen auf solchen Prinzipien. Die NASA hat eine Art Goldrausch geglaubt, hier entdeckt zu haben, weil natürlich Fußballmoleküle, die jetzt nicht kugelförmig sind, sondern in Form von diesen Nanoröhren sind, Materialeigenschaften haben, die höchst ungewöhnlich sind. Zum Beispiel sind sie mehr als 50 Mal so reißfest als Stahl ist, obwohl sie nur vom Gewicht her einen Bruchteil darstellen. Es gibt Spekulationen, eine Art Aufzug zu bauen, der die Erde mit irgendwelchen Weltraumstationen verbindet, basierend auf so einem Stoff. Das ist natürlich alles Science Fiction. Das blüht selbstverständlich auch. Also, en masse ist über Anwendungen nachgedacht und spekuliert. Aber wir selber haben dieses Fußballspiel immer als ein Kopfballspiel betrachtet. Mehr als ein Spiel, nicht mit dem Ball zu spielen, sondern den Kopf zu benutzen, um nämlich vielleicht das zu machen, was der damalige Wissenschaftsberater von Präsident Roosevelt, Vannevar Bush, seinem Präsidenten in die Rede schrieb, die Bush 1945 in Harvard am Graduation Day hielt. Das könnte eigentlich auch, wenn man so wollte, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft der ersten Seite als Programm stehen, über das, was Wissenschaft tun sollte. Das freie Spiel eines freien Intellekts. Zu arbeiten an Projekten, die man selber gewählt hat, die bestimmt worden sind, durch Neugier das Unbekannte zu begreifen. Herr Frühwald, der nächste Woche Sie unterhalten wird, hat einmal davon gesprochen, von der Wissenschaft als den Märchen der Moderne. Als den Märchen der Moderne, die es vielleicht ermöglichen, das Undenkbare denkbar. oder das als unmöglich angesehene Experiment doch möglich zu machen. Und dann könnte es auch passieren, dass hin und wieder einem das begegnet, was einen dann glücklich machen könnte. In Rom findet man auf einem Grabstein von Keats den Spruch: Wahrheit ist Schönheit und Schönheit ist Wahrheit. Das ist alles. Ganz herzlichen Dank. Das ist alles. Applaus